In Australien ist es bereits Realität. Seit Dezember 2025 gilt ein striktes Social-Media-Verbot für Jugendliche unter 16 Jahren. Plattformen wie TikTok oder Instagram müssen entsprechende Schutzmechanismen installieren, ansonsten werden sie mit Millionenzahlungen zur Kasse gebeten. Auch in Europa wird der Ruf nach einem solchen Verbot immer lauter, offiziell begründet mit dem Schutz der Jugend. In Deutschland kommt von einer Seite ein klares Nein. Die AfD-Fraktion im Bundestag lehnt ein solches Verbot ab. Ich spreche jetzt mit Dr. Götz Frömming, dem kulturpolitischen Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, über die Gründe für diese Haltung. Guten Tag, Herr Frömming.
Guten Tag, Herr Milius.
Herr Frömming, eine Linie Ihrer Partei in dieser Frage ist die, dass Sie sagen, Erziehung ist Elternsache und nicht die Angelegenheit des Staates. Die Verbotsbefürworter wiederum argumentieren, gerade zum Schutz der Familie, und der liegt der AfD ja auch am Herzen, muss der Staat eingreifen, wenn die Eltern mit der digitalen Flut überfordert sind. Und das wirken sie ja hin und wieder. Warum nun vertrauen Sie den Eltern hier mehr als dem Gesetzgeber?
Vielleicht muss man sich das Ganze auch mal praktisch vorstellen. Natürlich wünschen wir alle uns, und ich bin selbst Vater, war lange Zeit Lehrer, dass Kinder, Jugendliche, aber eigentlich müssen wir uns ja auch alle an die eigene Nase fassen, dass wir weniger am Internet hängen, am Handy hängen. Wir kennen die Mechanismen, die wir mit Belohnung arbeiten und so weiter, von den verschiedenen Anbietern, die wir da haben. Also insofern ist das Ansinnen ja gar nicht verkehrt, aber man muss schon fragen, was die eigentliche Motivation ist und was mich jetzt in der letzten Zeit vor allen Dingen noch umtreibt, wie soll das Ganze denn praktisch funktionieren? Letztlich gibt es ja auch die Möglichkeit, dass ältere Geschwister oder auch die Eltern selbst, häufig um ihre Ruhe zu haben, sich einfach selber einwählen auf irgendeinem Account, ob das TikTok, YouTube ist oder sonst was, und dann das entsprechende Gerät einfach weiterreichen. Das ist überhaupt noch nicht zu Ende gedacht, und man bräuchte ja auch für die Durchsetzung nachher eine komplette Überwachung. Im Grunde müsste jeder, der das Internet nutzt, sozusagen die Hosen runterlassen, Namen, Adresse, womöglich noch Geburtsdatum, den Ausweis einscannen etc. Und da kommen wir ja dann in einen Bereich hinein, wo wir reden müssen über eine Kontrolle der Bürger durch den Staat, und es geht weit über den Jugendschutz hinaus. Und ich glaube, das eigentliche Ziel, nämlich Schutz der Jugend, kann auf diesem Weg überhaupt nicht erreicht werden. Da schweben uns ganz andere Wege vor, eben Stärkung der Eltern, Stärkung der Medienarbeit an den Schulen und so weiter.
Sie bezweifeln ja ganz allgemein, dass dieser Jugendschutz das wirkliche Motiv ist. Sie werfen den Anhängern eines Verbots auch vor, Jugendschutz als Vorwand für Zensur zu nutzen. Und Sie haben gerade diese Durchleuchtung der Bürger angesprochen, die dann eigentlich Einzug halten müsste, um das Ganze zu kontrollieren. Denken Sie denn, Jugendliche sollen von bestimmten Inhalten ferngehalten werden, weil diese politisch nicht erwünscht sind?
Den Eindruck haben wir schon, weil das fällt ja schon auf, dass das fast schon eine konzertierte Aktion zu sein scheint. Wieso denn jetzt auf einmal? Also das Internet ist ja nun wahrlich kein Neuland, wie eine bekannte Bundeskanzlerin das mal formuliert hat. Ja, und auch diese ganzen Angebote gibt es ja schon seit Jahr und Tag. Und jetzt auf einmal, da hat neulich jemand mal eine Liste auch gepostet, also ist ja schon fast ein Dutzend westliche Länder. Es scheint so, als hätten die sich abgesprochen, jetzt auf einmal dieses Social-Media-Verbot zu fordern. Also da frage ich mich schon, was hat sich jetzt aktuell geändert? Es gab ja nun überhaupt keine gravierenden Veränderungen und auch keine gravierenden Vorfälle. Die erleben wir eher in anderen Bereichen. Also wir müssten eigentlich vielleicht jetzt, statt über unsinnige Social-Media-Verbote zu reden, mal darüber reden, über die Gewalt an Schulen beispielsweise, dass man sich seines Lebens nicht mehr sicher sein kann im öffentlichen Raum etc. pp. Aber genau diese Diskussion ist offenbar nicht gewollt, und man zwingt uns hier eine andere Diskussion auf mit dem vorgeschobenen Argument des Kinder- und Jugendschutzes. Also ich glaube, dass es in Wahrheit darum nicht geht, und ich vermute mal, Sie haben recht, dass hier, sag ich mal, die politische Deutungshoheit gesichert werden soll für diejenigen, die eben ihre Fälle davonschwimmen sehen. Nämlich die Hoffnung, dass Jugendliche durch eine Absenkung des Wahlalters, hat man das ja offenbar auch intendiert, dass man dachte, junge Leute wählen jetzt brav die Regierungsparteien, und das heißt ja aktuell tendenziell eher links. Diese Hoffnung scheint sich ja nun gerade zerschlagen zu haben, insbesondere in Ostdeutschland wählt die Jugend blau. Und das, glaube ich, scheint viele zu stören. Und wir haben ja ähnliche Phänomene auch beispielsweise in den USA und anderen Ländern, dass auch die jungen Leute sich mehr und mehr abwenden vom woken Mainstream Und der woke Mainstream versucht es eben jetzt auf die autoritäre Art und Weise, seine Macht zu zementieren. Und da, denke ich, sollten alle Alarmglocken läuten bei allen Demokraten.
Nun nutzen ja die Jugendlichen von heute die sozialen Medien auch stark als Informationsquelle, so wie man es früher mit der Tageszeitung oder dem linearen Fernsehen gemacht hat. Und wir haben die Situation, dass mit diesem Verbot Jugendliche bis einen Tag oder bis zum 16. Geburtstag das nicht tun dürften. Aber mit 16 dürfen sie dann beispielsweise ihre Stimme bei den Wahlen ins Europaparlament abgeben oder auch in einigen Bundesländern Kommunal- und Landtagswahlen mitbestreiten. Die müssten dann also gewissermaßen in ein paar Stunden die politische Bildung über die sozialen Medien nachholen. Das klingt ein bisschen widersprüchlich.
Ja, das ist auch ein Widerspruch, ist geradezu absurd. Ja, junge Leute abonnieren eben noch keine Zeitung, sie informieren sich auf Social Media, und jetzt zu behaupten, dort würden nur falsche Dinge verbreitet, das trifft es natürlich auch nicht. Das haben wir jetzt inzwischen auch zu Genüge erfahren. Auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk werden Fake News verbreitet und werden Nachrichten, die eigentlich Nachrichten sein sollten, also neutral sein sollten, triefen vor Meinungsäußerungen und so weiter. Also insofern kann man gar nicht diese Trennlinie mehr so ziehen. Hier sind sozusagen die guten Medien, die kriegen womöglich noch ein Siegel des Staates. Das ist ja auch schon überlegt worden, dass über den ÖRR hinaus, der ja mit Milliarden gepampert wird, ob er sich privat, also ohne dieses Geld überhaupt halten könnte, kann man ja mit Fug und Recht bezweifeln. Man wollte ja tatsächlich im Nachgang zu der Corona-Zeit Zeitungen, die man eben für gut befand, mit zusätzlichen Geldern unterstützen, weil sie beispielsweise eben erklären, warum Impfungen gut sind oder guten Wissenschaftsjournalismus machen. Aber damit schüttet man ja das Kind mit dem Bade aus. Das zerstört ja geradezu die freie Medienlandschaft, und das zerstört das, was ja eigentlich die Stärke von Medien ausmacht, dass sie kritisch sind, dass sie unterschiedlich sind, ja, und dass sie eben nicht vom Staat gelenkt werden. Und das, was hier geplant wird, ist ein erster Schritt zur Lenkung auch des bisher noch etwas freien, anarchischen Internets. Ja, das scheint einigen Angst zu machen. Ich finde das ganz gut. Wir sollten an den mündigen Bürger glauben und nicht denken, man müsste ihn hier sozusagen beim Denken staatlicherseits betreuen. Und das fängt ja nur bei den Kindern an. Es ist doch ganz klar, dass es danach weitergehen würde und dass man auch Erwachsene natürlich dann an die Kandare nehmen würde, die sich genauso ja dann per Ausweis und so weiter anmelden müssen bei den verschiedenen Anbietern.
Nun kann man ja schlecht bestreiten, dass es gewisse Probleme gibt. Ich habe kürzlich die Schlagzeile gelesen, TikTok sei die Crackpfeife im Kinderzimmer. Die Algorithmen, die trimmen gezielt die jungen Menschen auf Abhängigkeit. Wie kann man jetzt mit Konzernen wie ByteDance von TikTok oder Meta von Instagram umgehen, um irgendwo diesen Suchtfaktor doch zu bekämpfen, ohne dass man eben dann gleich mit Verboten oder Zensur ins Feld kommt? Haben Sie da Vorschläge?
Naja, ist ja jetzt nicht ganz neu sowas, dass es Dinge gibt, die verlockend sind und die Spaß machen, aber die eben auch gefährlich sind oder süchtig machen können. Süßigkeiten ist ein uraltes Thema. Da wollen wir auch nicht, dass der Staat sozusagen jetzt verlangt, Süßigkeiten dürfen nur noch an Personen über 18 verkauft werden und so weiter. Das ist ja so ein bisschen ähnlich. Da haben Eltern eine große Verantwortung. Aber ich denke schon, sage ich mal, alles, was man tun kann, um sozusagen den Eltern ihre Erziehungsaufgabe zu erleichtern, das sollte auch getan werden. Und das gibt es ja bisher auch schon. Die Tech-Konzerne, die sollte man auch nicht in toto sozusagen verteufeln. Wenn es beispielsweise Apps gibt, und solche Möglichkeiten gibt es ja schon, die Eltern installieren können, sodass sie zum Beispiel ein Zeitlimit haben, das kenne ich jetzt von unseren Kindern, wo dann eben einfach das Gerät ausgeht nach einer Weile und eben auch bestimmte Kanäle gar nicht zugänglich sind. Aber was hier ja intendiert wird, ein komplettes Social-Media-Verbot. Ja, das würde ja Twitter oder X heute betreffen, als auch TikTok und andere. Das geht viel zu weit. So kann man das, glaube ich, nicht machen. Da würde man das Kind mit dem Bade ausschütten. Und das ist einfach ein Überprotektionismus, in dem man hier verfällt. Und der Schaden ist viel größer als der Gewinn. Zumal es ja auch, ich hatte es eingangs schon angedeutet, ja gar nicht fraglich ist, ob das überhaupt gelingt. Wie soll denn so ein Verbot tatsächlich dann durchgesetzt werden? Wir können ja nicht überall die Räume überwachen oder sagen, du musst dann anschalten, dass dein Gerät dich filmt, um zu gucken, ob der, der davor sitzt vor dem Gerät und es bedient, nun tatsächlich über 16 ist oder ob nicht der jüngere Bruder davor sitzt. Also das hat mir noch keiner erklärt, wie das praktisch überhaupt geschehen soll. Und das zeigt mir einmal mehr, es geht ja gar nicht so sehr um den Jugendschutz. Es geht um Eintritt in eine Zensur letztlich des freien Internets.
Die Forderungen nach solchen Verboten, die kommen sehr oft aus Brüssel oder werden von dort befeuert. Wie bewerten Sie die Rolle der EU bei diesem Thema? Sehen Sie hier einen Versuch, einen einheitlichen digitalen Erziehungsraum zu schaffen?
Ja, ich beobachte das sowieso als Bildungspolitiker schon seit einigen Jahren. Nicht? Viele schwören ja aufs Grundgesetz zu Recht. Wir haben ein gutes Grundgesetz, aber ausgerechnet in dem Bereich, wo unser Grundgesetz eigentlich sehr streng ist und keine Diskussion zulässt, nämlich zum Beispiel der föderale Aufbau unseres Staates. Und demnach sind ja gerade diese Bereiche wie Kultur, Bildung, aber eben auch der Medienbereich sind ganz stark in den Ländern verankert. Und immer öfter ist es nicht nur Berlin, sondern auch Brüssel, die durch Vorgaben, Richtlinien sind es dann im Bereich der EU, oder eben von Berlin aus auch der sprichwörtliche goldene Zügel, wo eben mit Geld versucht wird, die Länder zu einem bestimmten Verhalten zu bringen. Ironischerweise ja vor kurzem gerade erst durch den Digitalpakt. Da hat man ja geradezu die Digitalisierung der Schulen noch vorangetrieben in dem Wahn, je mehr Digitalisierung, desto besser die Bildung. Auch das ist ja überhaupt nicht bewiesen gewesen. Also hier ist auch die Handlungsweise vollkommen widersprüchlich. Und hinzu kommt ja auch, dass Deutschland bei allem, was aus Brüssel kommt, geradezu auf die Knie zu gehen scheint und wie ein Musterschüler das häufig auch noch übererfüllt, diese Anforderungen, die aus Brüssel kommen. Also wir sind hier ganz klar Anwalt der Länder, auch mit Blick darauf, dass hoffentlich bald die AfD mal in einem Bundesland regiert. Und wenn alles aus Berlin oder Brüssel bestimmt würde im Medien- und Bildungsbereich, dann hätte man überhaupt keine Gestaltungsmöglichkeit mehr. Also insofern sehen wir das äußerst kritisch, diese zunehmende Digitalisierung und Steuerung über ganz Europa hinweg.
Wenn die These stimmt, dass es nicht um Jugendschutz, sondern um Zensurbestrebungen geht, könnte dann ein solches Social-Media-Verbot bis 16 Jahre auch einfach die Vorstufe, gewissermaßen der Auftakt zu weiteren Einschränkungen und Kontrollmechanismen sein?
Ja, das ist ja ganz klar, weil wenn das Argument jetzt tatsächlich das Schlagende ist, Jugendliche könnten hier Dinge sehen, welche Art nun auch immer, die sie nicht sehen sollen und das ist sozusagen schädlich für Jugendliche, naja, dann stellt sich doch die Frage, warum soll es nur schädlich für Jugendliche sein, wenn sie mit Fake News konfrontiert werden? Dann wird man sagen, naja, mit 18 endet nicht die Fürsorgepflicht des Staates für seine Bürger. Ja, dann müssen eben auch Erwachsene geschützt werden vor Putin-Propaganda oder vor den bösen amerikanischen Tech-Konzernen. Ja, das ist ja nahezu austauschbar. Und dann ist es ja ganz klar, dass die nächsten Schritte folgen würden. Und das Ende wäre eine staatlich gelenkte Öffentlichkeit, wie wir sie aus China kennen. Und einige scheinen damit ja heimlich schon zu liebäugeln, dass man die Bürger besser überwachen sollte und durch Nudging, nennt man das, glaube ich, dann zu ihrem eigenen Glück bringen sollte. Aber das ist wirklich ein Staat und ein Glück in Anführungszeichen, vor dem kann es einen ja nur grausen.
Ein mögliches Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige. Zu Gast war Dr. Götz Feuming, kulturpolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion. Besten Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.